Drei Tage lang ein volles Kongresshaus und ein Programm mit vielen internationalen Gästen und Speakern. Das Point Zero Forum dieses Jahr mit ähnlichen Temperaturen wie Singapur, nur in Zürich. Aber ein sehr interessantes Event mit über 2000 internationalen Teilnehmern. Von Dirk Emminger. Events sind in dieser Jahreszeit immer ein gewisses Risiko. Zürich bei über 30 Grad hält man eigentlich nur am See aus. Die Mischung aus Themen und Menschen war es aber wert, die Tage im vollen Kongresshaus zu verbringen. Es war eine der Veranstaltungen, in der man wegen der Themenbreite mehr Panels besucht und zuhört als bei anderen Veranstaltungen. Zentralbanken, Aufsicht, Großbanken, Fintechs, Stablecoin-Anbieter, Infrastruktur und Politik waren vertreten und mit zum Beispiel Paolo Arduino, CEO von Tether, auch Gäste, die man nicht häufig auf europäischen Bühnen sieht. 35 Plenarsessions, 14 Deep Dive Workshops und 26 Closed Door Roundtables gab es an drei Tagen. Das Forum ist kein einzelner Event, es ist eingebettet in weitere Veranstaltungen, unter anderem auch dem Singapore Fintech Festival. Das Point Zero Forum findet jährlich statt und wird organisiert vom Global Finance und Technology Network, GFTN, und in der Schweiz unterstützt vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen, SIF. In Deutschland wird GFTN unter anderem durch Matthias Kröner repräsentiert und besitzt ebenfalls ein Büro in Berlin. Erstmals war das Forum in die Swiss Fintech Week eingebettet, die 2026 Premiere feierte und bestehende Schweizer Formate zu einer Programmwoche bündelt. Elvin Tan und der WM-Ball. Regeln machen das Spiel erst möglich. Die Eröffnung war ein Panel mit Karin Keller-Sutter, Maria-Louise Albuquerque und Andreas Schaffner thematisch zwischen Europas Wettbewerbsfähigkeit, dem Verhältnis von Banken und Kapitalmärkten und der Frage, wie Risikokapital in Europa mobilisiert wird. Das Fazit war, dass weiterhin Europas Unternehmensfinanzierung zu stark auf Fremdkapital ausgerichtet ist. Ihre Botschaft: Innovation braucht Kapital, das 10 Jahre bleiben kann und nicht vom ersten Tag an wie klassische Schulden auf der Bilanz lastet. Auf sie folgte Elvin Tan, Minister of State in Singapur und Board Member der Monetary Authority of Singapore. Tan stieg über den neuen WM-Fußball mit Sensorik, Datenströmen und Entscheidungshilfen für Schiedsrichter ein. Der Vergleich saß, weil er das Kernproblem des Forums greifbar machte. Technologie kann Entscheidungen verbessern, sie kann sie aber auch schwerer erklärbar machen. Von dort spannte Tan den Bogen zu drei Fronten. Bei KI gehe es ihm nicht um Produktivität allein, sondern um Verantwortung. Wer haftet, wenn Systeme nicht mehr nur zuarbeiten, sondern Entscheidungen vorbereiten oder treffen? Bei der Tokenisierung liege die Gefahr in der Fragmentierung. Digitale Assets bringen wenig, wenn sie über Assetklassen, Währungen und Netzwerke hinweg nicht interoperabel sind. Und bei Quantum gehe es um Resilienz. Infrastrukturen, die heute gebaut werden, müssen auch dann noch vertrauenswürdig sein, wenn sich die Grundlagen der Kryptographie verschieben. Viele unterschiedliche Perspektiven und Positionierungen beim Thema Stablecoins. Stablecoins bzw. alle Arten von Krypto und digitalem Geld waren eines der Hauptthemen der Veranstaltung. Sehr konkret wurde es am ersten Tag bei Tokenizing Trust mit Paolo Arduino von Tether, gemessen an der Marktkapitalisierung derzeit der weltweit größte Stablecoin. Die Debatte drehte sich um die bekannten Streitpunkte. 1:1 Reserve, Lizenzierung, Travel Rule, KYC und uneingeschränkte Rückgabeansprüche. Arduino verteidigte Tethers Reserveposition deutlich und verwies auf hohe Bestände in US-Staatsanleihen, Cash-Äquivalenten und Gold. Gleichzeitig wurde klar, wie unterschiedlich die Perspektiven bleiben. Für Stablecoin-Anbieter sind die Instrumente längst gelebte Zahlungs- und Liquiditätsinfrastruktur. Für Aufsicht und Zentralbanken bleiben sie ein Stabilitäts- und Souveränitätsthema. Dante Disparte von Circle brachte am zweiten Tag die europäische Perspektive in eine ähnliche Richtung. Europa war mit Mika früh dran, aber die Frage bleibt, ob der digitale Euro, eurobasierte Stablecoins und Bankgeld künftig sinnvoll nebeneinander existieren können. Seine Linie: Nicht ein Geldtyp wird alle anderen verdrängen. Wahrscheinlicher ist ein Multi-Money-System mit Interoperabilität zwischen öffentlichem und privatem Geld. Interessant war auch der Auftritt von Antoine Martin, Vice-Chairman des Governing Board der Schweizerischen Nationalbank. Die SNB sieht beim Retail-CBDC für die Schweiz aktuell keinen akuten Handlungsdruck. Die vorhandenen Zahlungsinstrumente funktionieren im Inland gut und flächendeckend, sagt Antoine Martin, Vice-Chairman des Governing Board der Schweizerischen Nationalbank. Anders sieht es bei Wholesale-Zahlungen und grenzüberschreitenden Prozessen aus. Dort prüft die SNB weiter, wie neue Technologien mit bestehenden Systemen verbunden werden können. Die Schweiz rennt nicht jedem CBDC-Narrativ hinterher, sondern hinterfragt, wo Infrastrukturgewinne entstehen. UBS sehr klare Statements zum Thema AI vom CEO. Sergio Ermotti, CEO der UBS, beschrieb, wie weit AI in seiner und den großen Banken inzwischen operativ angekommen ist. Nach seiner Darstellung arbeitet die UBS bereits mit rund 500 Anwendungen und Agenten. Weitere Use Cases werden permanent beobachtet und umgesetzt, wenn diese Sinn ergeben. Der Schwerpunkt liegt klar auf Effizienz in Front-to-Back-Prozessen. Rund 80% der Anwendungen zielen auf interne Abläufe, etwa Research, Portfolio-Prozesse, Risikoanalysen oder operative Unterstützung. Etwa 20% adressieren direkt den Mehrwert für Kundenberater, Portfolio-Manager, Sales und Trading. Er beschrieb aber auch, dass es neben den eigenen Herausforderungen eben solche auf der Kundenseite gibt. Ein Beispiel: Mittlerweile komme es häufiger vor, dass Kunden, gerade im Wealth Management, auf einmal mit nicht nachvollziehbaren Strategien erscheinen. Auf die Nachfrage, ob man diese wirklich umsetzen solle, lautete die Antwort dann: Ja, ChatGPT hat diese als die sinnvollste und beste Strategie ausgewiesen. Hier kann man nur mit Wissen und Qualifizierung weiterkommen. Eine Bank mit 160 Jahren Geschichte wird nicht über Nacht iNative. Aber sie muss AI in ihre Arbeitsprozesse einbauen, weil Kosten, Geschwindigkeit und Servicequalität sonst nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben. Workshops, Live-Demos und 1:1-Gespräche. Neben der großen Bühne gab es viele parallele Programmpunkte. Workshops, Roundtables, 1:1-Gespräche. Hier wurde es fachlich tiefer und spezifischer. Aus dem Workshop-Programm stach Unlocking a Cross-Border Multi-Moneyverse heraus. Präsentiert wurde dieser von Giesecke plus Devrient. Der Titel klang erstmal etwas konstruiert, der Workshop war es aber definitiv nicht. Wie bringt man CBDCs, Stablecoins, tokenisierte Einlagen und Commercial Bank Money Token so zusammen, dass sie grenz- und plattformübergreifend nebeneinander funktionieren? Das Podium war mit ganz unterschiedlichen Personen sehr international besetzt. Matilda Asante Asidu, Second Deputy Governor, Bank of Ghana, Tom Mutton, Executive Director Payments Innovation und Fintech, Bank of England, und Vihidlika Marum, Bank of Thailand, saßen drei Notenbanken aus drei Kontinenten am Tisch, flankiert von Wolfram Seidemann, CEO Currency Technology, Giesecke plus Devrient und moderiert vom Digital Monetary Institute. Auch sehr konkret, mit Live-Demo und einer Reihe echter Frontend-Slides wurde es bei Next Wave, Agentic Wealth Management, powered by Open Wealth API. Der Slot passte inhaltlich unmittelbar zu dem Problem, das die UBS zuvor beschrieben hatte. KI, die im Wealth Management plötzlich am Kundentisch mitredet. Die Ausgangsfrage: Was passiert im Wealth Management, wenn AI-Agenten nicht mehr nur Informationen zusammenfassen, sondern mit Bank- und Portfoliosystemen arbeiten? Portfolios abfragen, Abweichungen von der Anlagestrategie erkennen, Rebalancing vorbereiten, mit Custodians, Portfolio-Management-Systemen und Kundenplattformen interagieren. Das funktioniert nur mit Standards. Die Open Wealth API soll den Zugriff auf Kundendaten und Custody schon heute über einheitliche Schnittstellen erleichtern. Darauf setzt die Organisation nun die nächste Schicht. Ein Open Wealth Model Context Protocol, kurz MCP. Kurze Erklärung. Eine klassische API ist eine Schnittstelle für Entwickler. Ein Mensch liest die Dokumentation, baut die Integration und legt vorab fest, welches System welche Aktion auslösen darf. Das funktioniert hervorragend in einer Welt, in der Menschen interagieren. Für Agenten ist genau das der Bruch. Ein Agent lässt sich nicht für jede denkbare Aktion vorab festverdrahten. Er muss zur Laufzeit erkennen, welche Werkzeuge es gibt, was sie tun und ob er sie benutzen darf. Genau hier setzt MCP an, nicht als Ersatz der API, sondern als standardisierte Werkzeug- und Berechtigungsschicht darüber. Die API liefert weiterhin Daten und Funktionen. MCP macht sie für Agenten auffindbar, semantisch verständlich, auditierbar und an Zustimmung gebunden. Dominic Greenwood, Expersoft, sowie Simon Alioff und Raphael Bianchi, Open Wealth Association, Synpulse 8, führten das an einem Beispiel vor. Ein Agent erkennt auf Basis standardisierter Daten eine Abweichung von der Anlagestrategie und stößt über MCP ein Rebalancing an. Das ist genau die Art von Use Case, die Banken ernst nehmen sollten. Denn Agentic AI wird im Finanzsektor nicht daran scheitern, dass Modelle keine Texte schreiben können. Sie wird daran scheitern, wenn Berechtigungen, Datenqualität, Haftung und Systemzugriffe nicht sauber gelöst sind. Genau diese Grenze denkt Ledger noch eine Ebene tiefer, nicht im Protokoll, sondern in der Hardware. Ian Rogers, Chief Human Agency Officer bei Ledger, bringt den Governance-Punkt auf den Punkt. Künftig wird jedes Unternehmen die Zahl der Agenten pro Mitarbeiter zählen. Sicherzustellen, dass jede folgenreiche Aktion autorisiert, überprüfbar und durch klare Richtlinien geregelt ist, ist dann keine Option, sondern Pflicht. Eine klare Grenze zwischen dem, was ein Agent vorschlägt, und dem, was er am Ende tun darf. Das Point Zero Forum lief nicht nur auf den Bühnen. Im Hintergrund sorgte eine Networking-App dafür, dass sich Teilnehmer gezielt verabreden konnten. Cardano, für die meisten nur ein Kürzel im Kurstableau, ADA, ist unter der Haube ein Sonderfall. Erstens ist es die erste Blockchain, die auf peer-reviewter Forschung aufsetzt und nach evidenzbasierten Methoden entwickelt wurde. Zweitens steht mit Uroboros das erste nachweislich sichere Proof-of-Stake-Verfahren dahinter. Und drittens zielt der Fokus weniger auf Krypto als auf reale Anwendungen wie Identitätsnachweise und Marktstruktur. Genau an diesem dritten Punkt setzte Sandro Knöpfel von Cardano an. Die Zukunft der digitalen Finanzmärkte wird nicht allein durch die Tokenisierung geprägt, sondern durch das Zusammenspiel von Vermögenswerten, Identität und verifizierbarem Vertrauen auf gemeinsamer Infrastruktur. Den passenden Schlusspunkt lieferte Jonathan Knoll von Etonets. Seine Bilanz nach den drei, sehr heißen, Tagen. Die Frage sei nicht mehr, ob Stablecoins, Tokenisierung und KI den Finanzsektor umbauen, sondern wie schnell die Institute liefern. Execution over the next 12-24 months will matter far more than strategy documents. Fazit: Das Forum ist gerade durch die Vielzahl der unterschiedlichen Teilnehmer eine sehr interessante und sehr internationale Veranstaltung. Klar wurde, es geht selten um die Technologie an sich, fast immer um die Frage, wer ihr vertrauen kann und wie viel der Hype-Themen man umsetzen kann und ob es einen wirklichen Use Case gibt. Ein Token, ein Stablecoin, ein autonomer Agent sind für sich wenig wert. Erst mit Identität, Haftung und Nachvollziehbarkeit entsteht eine sinnvolle und in der Praxis nutzbare Infrastruktur. Ausblick: Das Point Zero Forum ist der europäische Vorposten des Global Finance und Technology Network, GFTN. Dort geht es deutlich größer im November weiter. Das Singapore Fintech Festival zählte 2025 über 70.000 Teilnehmer. Save the date. Singapore Fintech Festival. 18. 20. November 2026. Sie hörten einen Beitrag von Dirk Emminger.
Diesen und weitere Beiträge finden Sie auf www.it-finanzmagazin.de.